the fair emission. Special bread, so che mi viva prima bene ti vidi wilde sorte dove a braune blei. Liebe das Österreich.
Servus, Andi Zaratnik, herzliches guten Tag aus dem Burgenland Bess. In der Wiener Riemergasse, legendärer Musikboden, Austropopcast-Zeit ist wieder angesagt. Für den heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Ich beobachte ihn seit einigen Jahren, ein Mann, der unglaubliche Vielseitigkeit in sich trägt, den man jahrelang immer falsch, nicht falsch, aber immer unterbelabelt hat, indem man ihm den Blues zugeordnet hat. In Wirklichkeit ist er eigentlich alles, quer durch den Gemüsegarten. Ein Mann, für den es eine eigene Amadeus-Kategorie geben müsste. Norbert Schneider, servus.
Servus, danke für die Einladung.
Freut mich, sehr gerne. Für mich ist es sowas wie eine Ehre, Menschen zu treffen und zu sprechen, die so viel drauf haben, was österreichische Musik betrifft. Und was mir aufgefallen ist, das muss ich gleich am Anfang loswerden, Norbert Schneider ist mit Mick Taylor, dem englischen Schneider, gemeinsam auf der Bühne gestanden.
Mhm.
Wie das? Ich meine, da ist ja Rolling Stones und so, das ist ja nicht nichts.
Ja, ja, klar. Das war eine Geburtstagsfeier von Peter Infeld, dem die Firma Thomastik, Seitenhersteller aus Wien, gehört hat, er ist leider schon verstorben. Das war irgendwo im Burgenland in einer seiner Häuser. Und er hat eine private Party geschmissen, wo eben der Mick Taylor eingeladen war, ich auch. Und so kam es dazu, dass wir dann eine Session gemacht haben.
Die Frage zum Tage, wie war's? Das will man sicher wissen.
Naja, ich war natürlich sehr aufgeregt. Es war eine Riesenehre, mit dem auf der Bühne stehen zu dürfen, ist eh ganz klar. Ich war Anfang 20, glaube ich. Und das war natürlich ganz toll. Also wie es jetzt musikalisch ganz genau war, kann ich nicht mehr wirklich... weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es war eine tolle Ehre und es hat riesen Spaß gemacht, mit dem auf einer Bühne zu stehen, klar.
Hast du ein Foto?
Ja, ja, Fotos gibt's.
Gut, aufheben.
Ja.
Für die Enkel. Ja, das war Mick Taylor, Rolling Stones und so. Jetzt werfe ich dir eine Ziffer hin und du sagst mir, was du damit in irgendeiner Art und Weise schnellstmöglich in Verbindung bringst. 22:42. Ich hab's geahnt. Es ist die Postleitzahl deines Geburtsorts.
Stimmt, Gottes. Na ja, klar.
Wo du gewohnt hast. Geboren bist du in Wien, ne?
Geboren bin ich in Wien und aufgewachsen in Brottes im Weinviertel.
Richtig.
22:42.
Ja. Warum ich das sage, weil für mich steht irgendwie der Ort Brottes, wo du groß geworden bist, hat meines Erachtens auch ganz eine wichtige Rolle gespielt in dem Leben, wie das von dir oder zu dir, wie es gekommen ist, ja. Weil das ist ja an der Grenze, gell? Vom Machfeld zum Weinviertel.
Genau. Es beginnen so die ersten Weinberge oder Hügeln, sagen wir so. Und in der Nachbarortschaft ist noch alles komplett flach. Das ist die Nachbarortschaft von Gensandorf. Und ja.
Für diejenigen, die das nicht wissen, das ist da im Wiener Becken. Ne?
Mhm.
Das war, da ist, wie du richtig sagst, zuerst alles Brettleben.
Das ist wie in Texas, Brettleben, ja.
Und dann wird es hügelig. Mhm. Dann kommen die Weinstöcke. Vorher ist der Spargel,
ja.
Geht gleich rüber zum Weißwein.
Zum Weltliner,
ja. Ja. Brottes hat ein bisschen was über 1500 Einwohner oder so, glaube ich.
Ja. Damals waren es 1200,
ja. 1200, ja. Aber ich selber bin ja jemand, der fix davon überzeugt ist, dass die Gegend, wo man herkommt, jemanden prägt, auch was die Kreativität betrifft.
Unbedingt.
Jetzt hat dein persönlicher Musikgeschmack ja, sehr bald angefangen. Ich glaube, du wurdest ursprünglich an der Geige unterrichtet, gell?
Genau. Also ich hatte oder habe 4 Geschwister und jedes Kind durfte sich ein Musikinstrument aussuchen. Das wollten die Eltern auch immer, aber das war ihnen halt nicht möglich. Und deshalb haben sie uns das zur Verfügung gestellt oder ermöglicht. Und ich habe mir die Geige ausgesucht als 7-Jähriger. Ich habe mir irgendwie angesprochen, das Instrument, und habe dann wirklich klassischen Geigeunterricht genossen, bis dass ich 13 war. Hatte leider einen fürchterlichen Lehrer, der alles falsch gemacht hat. Ich habe die Geige, die hat alle Umzüge mitgemacht, die ist noch immer bei mir daheim jetzt zu Hause, aber ich habe es nie wieder ausgepackt, seitdem ich 13 bin. Aber es war doch eine gewisse musikalische Frühschulung, die mir dann, glaube ich, ich habe ja die Gitarre autodidaktisch gelernt. Also meine Schwester, die hat Gitarre gelernt, sie hat mir die ersten Griffe und so gezeigt. aber das hat man, glaube ich, doch viel für die Gehörbildung und so braucht.
Aber war die Geige auch, weil da so ein großes Interesse an klassischer Musik war, oder war es das Klang, der Klang der Geige?
Es war erstens der Klang und zweitens war es auch dem geschuldet, es war gerade so eine populäre Fernsehserie zu dem Zeitpunkt im ORF, Oliver Maas, das Kind mit der Teufelsgeige, das heißt, da ging es um ein Stradivari und der Bub durfte drauf spielen und das hat mich irgendwie auch animiert, da, das auch zu machen. Und die Eltern haben dann irgendwie früh erkannt, ja, dass der vielleicht wirklich ein Talent hat, weil ich diese Titelmelodie relativ schnell nachspielen konnte auf der Geigen. Und ja, dadurch wurde ich dann gefördert, ja, als Kind schon.
Aber Klassik war dann später auch ein Thema für dich?
Nein. Ja. Das ist komisch. Für mich ist das irgendwie so zweigeteilt. Die eigene Musik, die ich dann wirklich angefangen habe, ernsthaft zu betreiben, das war eine andere Phase wie das Geigenspielen als Kind für mich. Dadurch habe ich auch die Noten, ich kann keine Noten mehr, also ich müsste mich hinsetzen, ein paar Wochen, könnte es dann vielleicht wieder irgendwie auffrischen, aber das habe ich irgendwie nie gebraucht jetzt die letzten Jahre und das sind für mich zwei Paar Schuhe. Obwohl es mir natürlich was braucht hat, glaube ich, fürs Gehör und für die ganze Musikalität, aber ich habe dort nicht direkt anknüpfen können an dem, was ich da als Geigenspieler gelernt habe.
Aber die Gitarre ist dann in dein Leben getreten, aufgrund, gab es eine Initialzündung, irgendwie einen Gitarristen, der die inspiriert hat, oder?
Nein, es war erstens die Schwester, die von der Nachbarin Gitarrenunterricht gekriegt hat und dadurch war immer Gitarre im Haus und es waren dann eher so die Lieder, die ich singen wollte, das halt mit der Geigen irgendwie nicht so prickelnd daherkommt, weil es eben eine Single-Note ist, also du kannst schon leichte Akkorde spielen, aber jetzt nicht so wie auf einer Gitarre. Und es war eher so das, auch das Experimentieren mit selber Texten und dann Musik dazu zu machen, das mich dann zur Gitarre eigentlich gebracht hat. Und die Schwester hat mir dann die ersten Griffe gezeigt, ja.
Und du bist in den Laden gegangen und hast da was ausgesucht oder wurdest du beschenkt?
Mit der Gitarre?
Ja.
Na, die ersten Jahre hat die Schwester dann die Gitarre nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die wurde dann eingezogen und ja, die habe ich dann bearbeitet.
Das war dann gleich
deine. Ja, glaube schon. Ja.
Aber dein Musikgeschmack damals als Heranwachsender, woraus hat der bestanden? Gab es da irgendwie eine bestimmte Strömung, die dich interessiert hat oder war Hitparade?
Die Hitparade hat mich eigentlich nicht so interessiert. Da war so Dancefloor und sowas gerade angesagt, in der DJ Bobo und so Zeug, wie ich Heranwachsender war. Und das hat mich eher befremdet als Kind schon oder als Jugendlicher. Nein, es waren so Rockmusik und ein bisschen Rapmusik. Die Beastie Boys haben mich sehr geprägt. Die Red Hot Chili Peppers waren angesagt, der Lenny Kravitz, der Prince. Und über die bin ich dann so gestolpert, was deren Einflüsse waren. Und über das bin ich dann so ein bisschen, habe so die Musikgeschichte, die afroamerikanische, ein bisschen aufgearbeitet und habe halt dann gehört vom Sly Stone, vom James Brown, vom Hank Williams, von der weißen Seite, von der Country-Seite her. Und bin dann so als 18-Jähriger, oder 17 war ich glaube ich erst, da dachte ich schon, ich bin wirklich Weltklasse und auf der Gitarre kann mir eigentlich keiner mehr was zeigen. So dieser jugendliche Leichtsinn oder kannte natürlich auch nicht viel. In Brottes war ich eh schon der beste Gitarrist, hat es nicht so viel gegeben. Ich bin dann in die Kindergartenschule gegangen, ich wäre eigentlich Kindergärtner geworden und hatte dort einen super Gitarrenlehrer. Also man lernt dort zwar nur Kinderlieder, aber der hat mein Talent erkannt und hat mir da ganz früh, hat mir die richtigen Sachen vorgespielt und mich, also ohne den war ich sicher niemals Musiker geworden. Und es war dort in der Kindergartenschule, gab es einen Moment, wo ich wusste, dass ich das machen will. Also die Schule hat ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert im Stadtsaal in Mistelbach und der Lehrer war beauftragt, dass er eine Band zusammenstellt. Und ich habe dann zwei Songs dort gesungen von den Red Hot Chili Peppers damals. Mit Mädels aus der Schule, ich war der einzige Bub in der Schule. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, dass ich das machen will. Aber die Schule abbrochen ein paar Monate danach und habe das dann gemacht. Ja.
Die Kinder werden traurig sein.
Nein, das ist schon ganz gut.
Die hätten gute Lieder zu hören bekommen. Aber das ist interessant, was du gesagt hast. Bei Hank Williams beispielsweise oder Sly Stone, da ist ja auf der anderen Seite die Groove, ja, und der pure Rhythmus und auf der anderen Seite das typische Songwriting. Mhm. Ja. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die sich aber bei dir interessanterweise vor allem zu einem späteren Zeitpunkt dann in dem vereint haben, was du dann ab dem Album meines Erachtens, ja, schauen wir mal, gemacht hast.
Es war ganz witzig, weil ich habe ja davor, ich habe keine, eigentlich sehr wenig bis keine Berührungspunkte zu österreichischer Musik gehabt, weil ich früh, also durch das Papas Tapas da zu Blues Sessions gegeben und das Bluesman damals, eben so als 17-, 18-Jähriger, da bin ich jede Woche, jeden Montag, jeden Mittwoch nach Wien gepilgert und habe mir dort halt, bin so in die Blues-Szene reingeschlittert. Und in der Blues-Szene, das war halt ganz toll für mich. Erstens einmal die Figuren und Typen, die da herumgerast sind, waren ein Wahnsinn. Da war halt alles von Künstlern bis Huren, Zuhältern waren da unterwegs.
Kriminelle. Ich muss da kurz rein, das war ein Lokal.
Genau, ja, genau, ja. Das Papas Tapas gibt es jetzt nicht mehr am Schwarzenbergplatz. Mhm. Ist jetzt, glaube ich, der Club Ost oder heißt schon wieder anders
das,
jetzt.
Ich würde mir, das war ursprünglich einmal das Atrium
genau.
Ganz früher,
ja, das in war die das,
60er
Jahre. Ja, das war es damals auch noch, also ja. Das Atrium gab es noch, ja. Aber das hat ja damals alle drei Lokale umfasst und dann war es nur mehr das eine Ecklokal. Dann hat es noch die Zugabe gegeben, das war der Musiksaal und das Papas war so ein richtiger Club halt, so ein Jazz-Blues-Club. Und dort bin ich musikalisch groß geworden. Und bin da so reingeschlittert und irgendwie ein halbes Jahr später habe ich dann selbst schon die Blues Sessions dort geleitet und war dann auch in der Hausband von den Papas Tapas und es war halt toll, so als 18-, 19-Jähriger habe ich dadurch die amerikanischen Bluesgrößen, also nicht die erste Generation, aber die zweite Generation, die damals so 70-, 80-jährigen Amerikaner, die nach Europa gekommen sind, sie aber keine eigene Band leisten wollten, die haben halt da vor Ort Musiker genommen. Und da war halt ich in der Band und habe dann relativ früh schon Deutschland-Tourneen und sowas machen können mit so Leuten und bin halt so, das war halt meine richtig musikalische Schule. Und so bin ich halt aufgewachsen, musikalisch. Und das war schon jahrelang Thema, dass meine Oma gesagt hat, ja, die Musik gefällt mir eher, weil ich Verstärker wurde. Und das war schon immer wieder Thema, ob ich das nicht einmal probieren sollte in unserer Sprache. Aber ich habe mich da erfolgreich geweigert, glaube ich 13 Jahre. Weil es auch so ein Sprung ins Ungewisse war und das ist halt so persönlich, das war mir auch irgendwie zu nahe, sodass man alles, dass ich mir da wirklich so preisgib und dann war die Initialzündung lustigerweise in Deutschland. In Stuttgart habe ich 1,5 Monate für so eine schwäbische Kabarettgruppen Vorgruppen gespielt, solo, in so einem Zirkuszelt und da habe ich mich halt mit den Künstlern angefreundet und wir stehen so zusammen. Und irgendwann sagen sie dann, Norbert, wir lieben den Wiener Schmäh. So, und magst du uns nicht einmal ein Lied auf Wienerisch singen? Und mir ist in dem Moment kein einziges Lied eingefallen, das ich da jetzt irgendwie anstimmen könnte. Und das war mir so peinlich vor denen, dass ich in Stuttgart noch mein erstes Lied geschrieben habe. Und das ist da oben auch das erste Lied von Buchsbaum und Kirschen.
Der Buchsbaum ist da, aber die Kirschen sind auch.
Also, ich bin sehr spät dann eigentlich erst auf unser Sprach, also musikalisch auf unser Sprach gekommen.
Wir sitzen hier im leeren Porgi. Wie du reingekommen bist, hast du so einen Leinensackel dabei gehabt und da hast du was mitgenommen. Ja? Das habe ich persönlich sehr spannend empfunden, weil es war, wie du gesagt hast, erzählt hast, dein erstes gekauftes österreichisches Musikalbum. Mhm.
Ja, also als Kind war das ganze Zeug schon im Haus. In Falco und in Fendrich und in Tanzer habe ich mir nicht kaufen müssen. Das war halt schon im Haus. Das war halt so zugänglich und mit dem ist man irgendwie aufgewachsen. Als Kind. Als Jugendlicher habe ich mich dafür nicht mehr interessiert. Aber so als, was weiß ich, 13-, 14-Jähriger, als ich zum Gitarrespielen begonnen habe, habe ich wirklich die Liedermappe halt durchgespielt, die da war. Und da waren die Ambros, Fendrich, Tanzer Songs drin. Die Platten habe ich gekauft, ja, ungefähr mit dem Album. Also das war 2012, das ist noch nicht so lang her.
Ah, da warst du gar kein Kind mehr?
Nein,
ich war. Ach so, ich habe geglaubt, dass du irgendwie so als 8-Jähriger dort gestanden bist und nach Karl Hodiner gefragt hast.
Nein, so war das nicht. Aber witzigerweise habe ich den als Kind schon gehört. Es gab ja diesen Wurlitzer, die Sendung damals im ORF. Und die haben viel Musik gebraucht, da ist halt von David Hasselhoff bis was weiß ich gelaufen, aber immer wieder auch dieses Lied Herrgott aus Stein. Und das habe ich mir als Kind angeschaut, die Sendung, und ich kann mich noch, und ich habe die Ganselhaut, jetzt noch, wenn ich daran denke, ich habe nicht verstanden, über was der da singt genau, aber mir ist die Ganselhaut gekommen und das hat mich irrsinnig gepackt, das Lied. Und Jahre später habe ich dann, also wie ich dann angefangen habe, in unserer Sprache zu texten, habe ich mir mal umgekehrt, was taugt mir so an österreichischer Musik, was hat es da schon gegeben, und bin dann so relativ schnell auf die Erneuerer des Wiener Lieds gestoßen, die in die 60er, 70er Jahre das gemacht haben. der Hodener, der Horst Gmähler. Und nach und nach haben wir dann so eingedeckt mit deren Musik.
Dieser Herrgott aus Stadi hat es ja früher wirklich gegeben. Das war in den alten Zinshäusern, waren da oft so heiligen Figuren eingemauert im Hauseingang. Ja? Mhm. Und da kommt jetzt ja Karl Hodiner leider nicht mehr unter uns. Großartiger Mensch, großartiger Musiker, ja, großartiger Maler. Und ich habe gesehen oder ich weiß, dass du auf deinem ersten Dialektalbum auch den Horsti Gmähler drauf hast.
Mhm. Ja, das war mir wichtig. Ja. Also beide sind da irgendwie drauf, das an. Also es ist der Schrebergarten vom Hodiner drauf und das Bummerl mit dem Horst Gmähler durfte ich wirklich Namen mit ihm aufnehmen. Er hat sich da wirklich bereit erklärt. Und ich bin mit meinem mobilen Aufnahmegerät zu ihm gefahren und wir haben es wirklich bei ihm im Wohnzimmer, haben wir das Lied nochmal aufgenommen.
In Floridsdorf.
Mhm, genau. Ja. Und das war natürlich eine große Ehre. Das Gleiche wollte ich mit dem Hodiner auch machen. Ich wollte, dass er mitspielt bei, beim Schrebergarten. Er war nicht dazu bereit. ich habe einen bezaubernden Nachmittag bei ihm verbracht. Und er hat mir auch das okay gegeben und er hat es auch gut gefunden, meine Version. Aber es war für ihn nicht möglich, so schnell da so zu switchen, weil es doch anders bringt als er. Und das war mir leider nicht vergönnt, aber wir haben einen super Nachmittag gehabt und haben, weiß nicht, 5-6 Stunden Jazzplatten gehört miteinander.
Wir haben's mit dem Schrebergarten genommen, alle Bahn. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim?
Aber ich muss jetzt kurz einen Sprung machen, der innerhalb des Themas bleibt. Ich habe nämlich auf YouTube entdeckt, du warst ja bei Dancing Stars, und es gibt einen Zusammenschnitt über deine Tanzperformance. Da wurde dann immer die Jurywertung hineingeschnitten, sprich auch, was der Balasch immer gesagt hat. Und das Ganze wurde zu deinem Ausscheiden veröffentlicht und dazu läuft das Bummel. Ja. Das musst du dir anschauen. Ja. YouTube, du wirst rausgeschmissen. Ja, super. Und sagst am Schluss, eigentlich habe ich ja gar nicht so schlecht waren wir ja gar nicht. Ne? Und dazu läuft dieses Bummel. Also YouTube ist es zu sehen, Norbert Schneiders Abschied bei Dancing Stars mit dem Soundtrack des Bummerl.
Die Version sogar, die wir da aufgenommen haben? Oder?
Genau.
Okay.
Das ist die Version. Ich weiß nicht, ob da noch, ob irgendwie ein Remix hat oder da noch irgendwie ein Beat drunter gehabt hat. Aber schau das an. Das ist ganz witzig, weil da sieht man deine ganzen Figuren und wie du dich da auch beim Training abmühst und immer der Ballast dann mit seinen zwei. Du hast ja da ein Zwarer auch gekriegt.
Ne? Also ja, der hat sich da auf mich eingeschossen, der Ballast,
ja. Ja, der braucht immer irgendwie Opfer.
Genau, das war ich in der Staffel.
Ja. Dankbar ist. Aber diese CD da jetzt, ja, schauen wir mal. Für mich ist ja schon der Titel des Albums symptomatisch. Dass dieses Schauen wir mal steht, schauen wir mal, vielleicht steht es auch ein bisschen für, schauen wir mal, ob das irgendwie akzeptiert wird von mir.
Mhm. So. Es war so ähnlich gemeint, jetzt war eher, bin da eher bei mir geblieben. Schauen wir mal, ob mir das steht, ob ich da irgendwie einen Weg finde, das künstlerisch in meine Musik einfließen zu lassen, unser Sprach. Und dem war auch Gott sei Dank so. Also das, was eigentlich eher auf der Hand liegt, hat bei mir halt einfach 12, 13 Jahre gedauert, dass ich mich einfach in meiner Sprache anders ausdrücken kann als im Englischen. Es liegt irgendwie auf der Hand. Hat bei mir ein bisschen länger gedauert, das einzusehen.
Dabei, man hat dich ja immer irgendwie so beim Blues verortet, ja, weil du auch Blues gemacht hast, wie wohl. Und da muss ich sagen, auf Wikipedia habe ich das auch entdeckt, weil das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Ne? Da steht, ist ein österreichischer Sänger, Songwriter, Musikproduzent, Gitarrist, der in den Musikrichtungen Pop, Austropop, Blues, Reggae, R&B, Funk und Jazz tätig ist. So. Darum habe ich am Anfang gesagt, eigentlich, es gibt keine Schublade, die soll es sowieso nicht geben, aber für die braucht man eigene Kategorie. Nur, für mich war Wien, die Stadt an der Donau, immer schon eine, die so einen unterschwelligen Blues in sich hat.
Unbedingt, das kann ich unterschreiben. Das sieht da, glaube ich, jeder Wiener Blueser so. Von der Mojo Blues Band, El Cook und wie sie alle heißen. Die haben das damals schon gepredigt, wie ich als 18-Jähriger dort reinkommen bin. Ich habe es zwar nicht verstanden, was die damit meinen, aber dem ist wirklich so. Und es gibt auch Bluesaufnahmen aus den 20er, 30er Jahren von Lonnie Johnson zum Beispiel, ein Amerikaner. da glaubst du, das ist ein Wiener Lied, was der da spielt und singt. Also es gibt irrsinnig viele Parallelen.
Das hat auch mit dem Wiener Dialekt zu tun, finde ich. Der so eine eigene, ist das so eine eigene Harmonie in sich. Der Wiener Dialekt ist vielleicht vom Inhalt sehr hart zum Teil, aber nicht so, wie es ausgesprochen wird.
Das ist ja das Schöne an dem Dialekt, dass man teilweise durchaus Brachiales formulieren kann und das trotzdem nicht per se brachial umkommt. Und das ist das Spannende an unserem Dialekt. Das ist sehr schön. Ja.
Also das heißt, man kann sich über eine richtig grausliche Beleidigung durchaus auch freuen. Aber du hast zum Beispiel auf dem Album, du hast einen Titel drauf und das ist etwas, was ich auch so sehr an dir schätze. Diese Bezogenheit zu Themen, auf die man normalerweise nicht kommt. Wie sehr warst du alter Botschen?
Ach so.
Ja. Ja. Das ist großartig.
Du alter Botschen, in die wird jeden Tag eine Kuh. Du weißt noch nicht, was da blüht. Es rinnt eh alles geschmeidig dahin.
Oder du hast beispielsweise auf dem anderen Album hast du da drauf der Magnolienbaum. Also etwas, was seitdem ich es zum ersten Mal gehört habe, kriege ich es nicht aus dem Kopf.
Super,
ja. Du hast mir mal erzählt, das hat damit zu tun, weil das war der Strauch, der Lieblingsstrauch deiner Mutter, gell?
Mhm, genau.
Der dich dazu animiert hat.
Ja, und ich bin glücklicher Besitzer eines Gartens jetzt wieder und bei mir steht auch ein Magnolienbaum im Garten. Und um den herum sitzend habe ich das Lied halt dann geschrieben, kurz nachdem ich da eingezogen bin. Und das erinnert mich halt immer an meine Mutter und in dem Song geht es auch um meine Mutter eigentlich. Und das ist einfach ein tolles Gewächs irgendwie. Diese Vergänglichkeit wird so arg aufgezeigt in die eineinhalb Wochen, die der blüht im Jahr. Ist das so wunderschön. Das restliche Jahr steht da irgendwie so herum und du denkst, was ist das eigentlich? Und das ist so wunderschön.
Ja, aber die Kunst, daraus ein Lied zu machen, das Magnolie, Magnolie, das geht, wie sagt man, das geht so schön rein. Da brauche ich gar kein Ich liebe dich zehnmal säuseln, sondern das ist ein wunderschönes Liebeslied.
Ja, es ist eigentlich ein Liebeslied auf meine Mutter, ja, kann man so sagen. Ohne diese Wörter jemals in den Mund zu nehmen, ja.
Magnolie, Magnolie, wieder so schön. Magnolie, Magnolie, du blühst wieder so schön.
Aber du bist für mich sowieso Großmeister des ums Eck Denkens und des ums Eck gedachten Humors, wie zum Beispiel das Cover dieser CD. Ja, ist ein Vollkorntoast, hast du gesagt?
Nein,
ja. Mit Marmelade. Da wird Butter drunter geschmiert, nicht? Auf die Marmelade, da drüber die Marmelade und die ist runtergefallen. Das liegt verkehrt. In dem Zusammenhang noch einmal die Theorie, warum 95% aller Toasts, Buttertoasts, die runterfallen, mit der Marmeladeseite zum Liegen kommen, hat nichts mit der Schwerkraft zu tun, sondern weil 95% aller dieser Butter die Marmelade auf der falschen Seite haben. Was ich auch.
Ich kenne den Spruch von dir, den ich beim Selbstschuh brauchte, Mann.
Ja, es ist. Ich meine, das, wie gesagt, hat nichts mit der Schwerkraft zu tun. Aber gibt es eine Geschichte dazu?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt keine Geschichte dazu. Oder die Geschichte ist die, ich wollte einmal ein Album haben, das nicht meine Fresse ziert. Und dann haben wir es überlegt. Ja, was können wir machen? Ursprünglich war die erste Version war mit Nutella, weil ich mag keine Marmelade, ich bin ein Nutella-Esser. Das hat aber so grauslich ausgeschaut, wie die Nutella rausgekommen ist.
Von der Farbe her, nicht unähnlich einer gewissen Grauslichkeit.
Dann haben wir es wirklich getoastet und so probiert. Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir dann auf das gekommen sind. Aber es ist so, also das jetzt großartig zu erklären, das mag ich gar nicht, aber es hat irgendwie einen Witz.
Okay, also es war nicht so, dass das tatsächlich beim Frühstückstisch auf die weißen Kacheln geflogen ist und
nein,
du
nein,
bist
gerannt
und da hast das Handy geholt und das fotografiert.
Ja, wo ist mein Fotoapparat?
Das ist mein Cover. Aber hat das irgendwie eine tiefere Bedeutung?
Das weiß ich nicht, vielleicht hat es das für
wen. Hinterfragen.
Nein, also das zumindest nicht kommentieren.
Das fällt auf jeden Fall auf. Das heißt, es ist genau so, was da draufsteht, es ist so, wie es ist.
Ja,
es.
Genau, also die Platten hast so, wie es ist. Und es war die erste Platten, die ich gemeinsam mit meiner großen Band großteils auch wirklich live bei mir im Kölner eingespielt habe. Und das ist auch da auf die Musik bezogen. Also es klingt einfach so, wie wir live auch klingen.
An dieser Stelle möchte ich dir gerne einen dicken Dank aussprechen dafür, dass du immer sagst, die Platten.
Ja. Achso, das ist nochmal in meinem Alter geschuldet. Ist
so, danke herzlich. Ja. Ich fühle mich nicht uralt, sondern ich fühle mich hier sehr wohl, weil es sind einfach Platten.
Ne? Naja, von meinem neuen Ding zum Beispiel, wenn ich das da schaue, einmal, als Marketing-Guru möchte ich fast sagen, das ist meine neue Platten und da, ich lasse von der überhaupt nur Platten machen. Die CD hat sich eh schon verflüchtigt in meiner Welt. Das Cover habe ich mitgebracht, da war es nur auf Karton ausgedruckt.
Was steckt da dahinter?
Also das neue Album nennt sich Mondsüchtig, habe ich in kleiner Besetzung, also so eine Splittergruppe von meiner großen Band, im Trio aufgenommen, eine sonderbare Besetzung mit Kontrabass, Posaune, ich an der Gitarre und Gesang gibt es auch nur bei einem Song da drauf. Das ist großteils ein Instrumentalplatten. Ein Liebhaberprojekt, das man schon seit Jahren will ich das machen. Und das Jahr ist perfekt dafür. Weil alle, die heuer Platten rausgebracht haben, sind auf die Schnauzen gefallen, weil sie nichts verkaufen. Von der Platten will ich sowieso nichts verkaufen. Deshalb ist es die perfekte Platten für 2020. Es ist eine Jazzplatten, meine erste dezidierte Jazzplatten. Ich lasse nur 750 Stückchen davon machen, also ganz kleine Auflage. Es ist wirklich ein Herzensprojekt, also mir liegt sehr viel dran und ich habe eine Riesenfreude damit. Und für meine Hardcore-Fans, wenn man so will, die kennen mich ja und wissen, dass ich bei Konzerten immer wieder sowas bringe, dass ich mich an die Bühnenkanten setze und kurz einmal musiziere, so wie ich es 2-3 Mal die Woche mit Freunden bei mir zu Hause mache. Und das ist auf der Platte oben und das macht Spaß und kommt jetzt, also es schaut gut aus, dass heuer noch rauskommt.
Selbst wenn da oben nicht klein das Wörtchen Jazz stehen würde, es ist von der Farbkomposition das Cover meines Erachtens auch sofort als Jazzplatten erkennbar.
Ja, ich habe mich so orientiert an diesen 40er, 50er-Jahr-Platten, die ich selbst daheim habe. Ich wollte so, dass das ausgeschnitten, so wie ausgeschnitten ausschaut. Und der Grafiker hat das super umgesetzt, finde ich. Also mir taugt das Cover sehr.
Es ist auch da unten im Eckerl rechts das Label-Logo von Verve.
Ja, also das ist eine lustige Geschichte, wie sie das zugetragen hat. Also ich habe die Platten im Alleingang aufgenommen, ich habe das alles selbst vorfinanziert, weil ich das einfach jetzt einmal machen wollte. Und habe das fertige Produkt dann der Plattenfirma gezeigt und irgendwie hat das dann doch Anklang gefunden. Und die haben irgendwie gemeint, naja, mit so einer Platte, das sollte man eigentlich auf ein Jazz-Label, auf Verve rauskommen. Und also ich habe selbst sehr viel Verve-Platten und auf die Idee war ich selbst eigentlich gar nicht so gekommen. Aber dann sind wir dem ein bisschen nachgegangen. Dann hat es geheißen, naja, es ist nicht so einfach da jetzt. Also man müsste da wirklich bei dem amerikanischen Chef von der Firma anfragen, ob das okay wäre. Das wurde dann wirklich gemacht und der hat dann tatsächlich irgendwie sein Okay gegeben und hat gesagt, ja, das ist okay für mich. Da jetzt Verve auf.
Aber das ist schon sowas wie Adelsprädikat.
Ja, also in der Jazz-Szene, das taugt mir schon sehr.
Ja, das glaube ich. Das muss ich sagen. Und vor allem, dass es so klein ist, das heißt, man pickt sich das nicht so omnipräsent da auf und sagt, schaut's her, sondern das ist schönes, klassisches Understatement.
Ja, also ich habe schon eine große Freude damit,
sagen wir so. Ja, das glaube ich. Du hast mir mal erzählt, dass du hast ja da auch Instrumentaltitel drauf, dass deiner Meinung nach Instrumentaltitel immer etwas ein Schattendasein führen und dass dir das nicht gefällt?
Nein, auf jeden Fall gefällt mir das nicht. Also das ist für mich, wenn ich Songs schreibe, und ich schreibe sehr viele Instrumentalsongs auch, das ist ganz gleich, als wenn ich einen Titel mit Gesang schreibe. Also das ist nicht minder oder nicht weniger wert. Ich bin ja Jazzplattensammler und da wird sehr viel Instrumental auch gespielt. Und das wollte ich jetzt einmal ausleben auch. Also es haben sich da so viele Songs angehäuft in den letzten Jahren, die ich jetzt einfach einmal rausbringen wollte. Und ich streue es auch bei den Live-Gigs immer ein, will die Leute da nicht nerven, weil ich weiß, viele kommen auch wirklich des Textes wegen und die hängen mir dann auf den Lippen oder an den Lippen. Von meinem Publikum wird es zumindest geduldet. Also live funktioniert es auch. Ich habe mich da eh vor Jahren gelöst, was diese Genrebezeichnungen und so betrifft. Mittlerweile, am Anfang ist man dann am Wecker gegangen, wenn wer gesagt hat, ich bin ein Blueser. Mittlerweile ist mir das komplett wurscht. Das, also auch wenn wer Heavy Metal oder Austropop oder mir ist das alles komplett egal, solange ich meine Musik machen darf.
Und noch einmal, wo soll man dich hin verorten? Ja? Weil ich glaube, dass diese Authentizität, die da allein steht, dieses Alleinstellungsmerkmal von Norbert Schneider, das geht ja über Soundcheck-Gewinn.
Nein, war das hat damals? Sich da schon einiges angehäuft.
Ja, da hat sich so viel, jede Menge Preise, was ich da gelesen habe, ja, auch aus den unterschiedlichsten Genres, beziehungsweise ob das jetzt Medienpreise waren, vom Amadeus gar nicht zu reden. Und dann gab es dann auch dieses Ding hier, ja, wo ich immer gedacht habe, am Anfang entspannt bis auf die Knochen, ja, was meint er damit? Ja, zum Beispiel, also auch wieder, du hast da wieder so einen Titel, der für sich selbst steht, obwohl man nicht weiß, was meint er damit. Und das finde ich das Spannende. Du bist immer für mich jemand, den man entdecken darf.
Schön, wenn es so ankommt, ja. Und um einmal auf diese Genrebezeichnungen zurückzukommen, ich verstehe schon, dass das für gewisse Leute wichtig ist, Sachen in Boxen zu ordnen für sich selbst. Kennen die das von mir auch? Nur ich muss selber ja nicht mitspielen bei dem Spiel. Das können die Leute ja machen, die können mich gerne irgendwo einsortieren, aber ich würde selber, ich würde den Teufel tun und mich selber irgendwo einsortieren.
Ja, klar, das machen sie auch. Du wirst dem auch gar nicht entkommen. Aber was ich auch so spannend finde bei dir, du singst über Dinge wie zum Beispiel, dass ein die Kuchel abbrennt und dann muss er, weil seine Frau damit ein Problem hat, nachvollziehbarerweise, ja, auf der Couch schlafen. Also das sind alles so Dinge, die finde ich grandios. Weil auf das muss man mal kommen.
Schatzi, tu mir das nicht an. Schatzi, bitte lass mich nicht im Wohnzimmer schlafen. Wenn ich da auch nicht einschlafen kann. Ja, ich weiß, wegen mir haben sie das Haus evakuiert. Auf der Gossen unten haben wir dann die Nachbarn gratuliert. Schatzi, bitte lass mich nicht im Wohnzimmer schlafen. Die Feuerwehr war eh gleich da.
Ja, das sind oft so bei dem Song, wie es bei einigen Liedern eigentlich ist. Da picke ich halt verschiedene Sachen raus. Das mit dem Kochkuchel abbrennen, das ist wirklich einer Bekannten von mir passiert. Dann sind es oft Songs, die mich auch zu irgendwelchen Geschichten inspirieren. Und so habe ich da mehrere Geschichten zusammengefügt in dem Lied. Dann ist auch das Wort Tagesdecke da drin. Tagesdecke ist einfach ein Wahnsinnswort. Ich kenne es noch nicht so lange, aber ich liebe das Wort. Und allein ich um das muss ein Song geschrieben werden. Und das kommt da auch drin vor. Und über Tagesdecke bin ich dann irgendwie auf Couch gekommen. Und so ja, spannen sich die Geschichten dann oft zusammen.
Ja, Tagesdecken sind elementarer Bestandteil jeder Wohnung, nicht nur, wenn man Haustiere hat, ja, sondern du kannst unter der Tagesdecke ein ungemachtes Bett verstecken. Ja,
ja genau. Weil
das, ich liebe Tagesdecken, weil das ist in der Früh, wenn du nicht so gut drauf bist und keinen Bock aufs Bett machen hast, Tagesdecke drüber und das schaut super aus. Liebe Austropop, Casterinnen und Caster, wie es jetzt so ist, man redet und die Zeit vergeht, wie es heißt so schön, gell, nur eins ist blöd, dass die Zeit vergeht und auf einmal kommt der Produzent drauf, dass wir zwei Teile machen. Habe ich gesagt, selbstverständlich. Darum ist der erste Teil hier zu Ende und der zweite Teil kommt dann demnächst hier in diesem Theater.
Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich, was wie man denkt. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.